Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich gesagt von Echte Mamas. Hier nehme ich euch mit in ehrliche, lustige und tiefe Gespräche mit tollen Gästen. Es geht um ernste, spannende und bewegende Themen, also um alles, was uns als Mamas, Frauen, Eltern oder einfach als Menschen beschäftigt, die Familie und das Leben lieben. Diese Woche zu Gast Julian Sengelmann. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, warum schon wieder ein Typ? Kann ich auch verstehen, aber ehrlich gesagt, das ist zwar ein Mama-Podcast, aber irgendwie wollte ich mit ihm unbedingt ins Gespräch kommen, denn Julian Sengelmann ist zwar keine Mama, aber er ist Papa von einer Tochter, Moderator, Sprecher, Sänger, Pastor, Autor und jemand, der sich beruflich und persönlich seit Jahren mit den großen Fragen des Lebens beschäftigt. Und ich liebe einfach, mich mit ihm zu unterhalten. I like it a lot. Wie gehen wir mit Trauer um? Mit Verlust? Mit Einsamkeit? Wie bleiben wir mit unseren Kindern verbunden, wenn sie größer werden? Und warum glauben wir eigentlich immer, perfekt sein zu müssen? Beim Thema Einsamkeit und Mütter, da hat es kurz gehackelt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich nicht richtig erklärt habe oder er es wirklich nicht so richtig geschnallt hat. Ganz interessant auch zu sehen. Es gibt, glaube ich, Themen, da kann man als Papa tatsächlich nicht wirklich anknüpfen. Aber hey, hört es euch an. Eigentlich wollten wir über sein Buch sprechen und dann haben wir plötzlich über das Elternsein, über das Scheitern, über Trauer, über Eis, Wutanfälle, Social Media und das Leben an sich gesprochen. Also über alles, worüber man eigentlich viel öfter ehrlich reden sollte. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude beim Zuhören, wie wir beim Quatschen hatten. Es war sehr lustig, aber auch sehr, sehr tief. Also viel Spaß mit Julian Sengelmann. Fang einfach mal an.
Yeah.
Also die heutige Folge steht für mich unter dem Titel, wie finden wir Halt in einer Welt, die uns überfordert und wie bleiben wir in ihr miteinander verbunden? Weil das kannst du.
Die einen sagen so, die anderen sagen auch so.
Ich würde sagen, du kannst es gewinnen. Lieber Julian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Hier bei Ehrlich gesagt echte Mamas. Also du bist ja einiges, ne? Du hast ja so 18 Rollen in deinem Leben. Einmal Pfarrer, Musiker, Sprecher, Schauspieler, Moderator, Manager, habe ich mir gedacht, für dich. Ja, du musst dein Leben ja managen.
Ach so.
Dann bist du ja quasi auch.
Bin ich richtig schlecht drin.
Bist auch. Doch bestimmt auch ein bisschen Steuerberater.
Ja, aus anderen Gründen musste ich mich gerade da einlesen
doch, ein bisschen. Du bist ja, so ein genau. Typ, der immer so sich dann so einliest und dann ist er das. Autor und Vater.
Das ist das Beste.
Ja, geil. Okay, meine Frage. Und Sohn bist du ja auch noch, weil die Frage wäre gewesen, welche Rolle hat dich am stärksten geprägt?
Vater und Sohn sein, auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Wie alt ist deine Tochter?
Meine Tochter ist gerade 10 geworden. Richtig riesengroßes Supergirl.
Ey, geil. Habt ihr jetzt Übergang in die nächste Schule? Krass, dann sind wir ja voll gleich. Meine Tochter auch.
Ja. Und aber wie erlebst Klasse. Du das?
Ich finde es auch mega schön. Ich finde es richtig, richtig cool. Ich hatte ein bisschen Angst davor, weil ich auch immer denke, also die haben ja dann schon auch so kleine Auswüchse von Pubertät und so. Aber bis jetzt, vorgestern hat ein Vater zu mir gesagt, wenn ihr denkt, das wäre Pubertät, weil sie sich so ein bisschen geschämt haben und so, hat er gesagt, wait for it. Und ich dachte nämlich schon so, ach, das sieht ja voll klar, ich finde, wir machen das ziemlich gut.
Wir sind super cool. Ist es noch nicht.
Wir kommen da ganz einfach durch.
Das ist noch nicht.
Nee, deswegen, ich finde es gerade richtig süß, aber ich versuche natürlich irgendwie immer die Verbindung zu halten. Ne? Das merke ich schon, dass die sich so ein bisschen ab... Wobei, es geht so mehr in Extreme. Es gibt dann Momente, wo sie so ganz verbunden sein will und ganz doll Mama haben will. Und dann gibt es halt Momente, wo sie mich so richtig abstößt.
Ist bei uns genauso.
Ja.
Ich finde das, also wir merken das total krass, dass sie so einen Abschiedsschmerz hat. Ne? Und wir haben reden wir vermutlich eh darüber, viele Abschiede gehabt im Leben, ne? Viele Verluste gehabt und so. Und das kommt jetzt gerade alles nochmal so zusammen. Also sie bringt so... Dazu kommt ihre beste Freundin, die bei uns in der Straße wohnt, die geht jetzt nicht mit ihr auf eine Schule, sondern zieht auch weg. Nicht weit, ne? Aber wohnt halt nicht mehr in der Straße. Ne? Und die sind seit Tag 1 in der Kita zusammen gewesen. Und, und da ist schon viel, also es ist ganz viel Abschiedsschmerz. Und jetzt war letzte Woche parallel, also erst war Kennenlerntag an der neuen Schule und dann direkt im Anschluss Abschiedsfest aus der alten Klasse.
Ach, krass.
Riesenparty. Und natürlich hat ihr dummer, peinlicher Vater dann noch einen Film gemacht dazu und sowas. Alle Kinder
Leute,
interviewt. Und
so aufs Mikrofon so...
Ja.
Ich habe noch einen Song vorbereitet.
Ja, genau. Das war auf jeden Fall. Es war so ein super peinlicher Typ natürlich, aber alle Kinder interviewt vorher für die Lehrerin und so. Es war schon süß, alle geweint.
Oh, das ist mega süß. Habt ihr so ein Video gemacht?
Ja.
Das ist so eine geile Idee.
Ja, das war total schön. Ich habe so drei Fragen den Kindern oder den Eltern geschickt, die haben mit den Kindern das aufgenommen. Und das war ganz, ganz süß. Genau.
Das erinnert mich an.
Habe ich mit meiner Erzählerstimme dann noch so einen Off-Text gesprochen.
Ja, geil.
Klar.
Ja. Kann ich mir richtig vorstellen. Das erinnert mich voll an diese Sendung früher, wo die so, da durften die das Wort nicht sagen und dann haben die das so beschrieben.
Ja.
Kennst du das noch?
Ja, wie heißt das denn noch?
Es ist grün und es ist stachelig. nicht?
Ja, das Ding da. Ja, genau. Ja.
Das fand ich mal am allerbesten. So. Ja. Ich habe die ganze Zeit bei der Show drauf gewartet.
Es ist ein bisschen eklig, ja. Aber es ist auch ein bisschen eklig, aber es ist meine kleine Schwester.
Ja, genau. Ja. Das fand ich immer so geil. Oh, es war so süß. Sie hat noch alle so kleine Sprachfehler. Mm. Mega niedlich. Okay, wer bist du denn, wenn man alle deine Rollen einmal weglässt, lieber Julian?
Ein blendender Blender. Ich mit anderen Rollen, ich mache ganz viel. Ich werde das natürlich häufig gefragt, ne? Wer, ja. Und was auch, ich werde auch immer gefragt, was ist das Wichtigste? Was machst du am liebsten von
einem? Ja, weil du so viele Sachen machst.
Ja, ich mache das was ich gerade mache, mache ich auch echt am liebsten. So, das ist ganz, ja, ganz schön. Mir fällt das halt nicht auf, dass ich so viel mache. Also mein Gehirn ist irgendwie so verdrahtet, dass das halt so ist. Ne? Ja. Und ich kann das immer nur vergleichen, also der Vergleich hinkt natürlich, als Elias Mbarek mit dem, ne, dem nicht ganz unbekannter Schauspieler.
Ja, kenne ich.
Der war mal bei Stefan Raab. Stefan Raab ist ein älterer Mann, der früher mal früher mal relevantes Fernsehen gemacht hat.
Ja.
Und der war mal zu Gast und hat Stefan ihn gefragt, sag mal, wie ist es denn aufzuwachen und so gut auszusehen? Also, was ist das denn für eine dumme Frage? Weiß ich doch nicht. Also ist ja ganz normal für mich. Und für mich sind diese 6 Berufe, die ich habe, irgendwie normal. Ja,
also würdest du sagen, ich habe eine dumme Frage gestellt?
Das, nein, die Gott. Einen sagen so, die anderen. Ich muss mal was trinken, es ist super heiß heute.
Ja, es ist super heiß.
Nee, ist überhaupt nicht. Ey, aber
es ist so warm. Jetzt sind es gerade 38 Grad und ich glaube, in unserem Zimmer, wo wir hier gerade aufnehmen, sind 43, ja genau, in meiner Villa, ja, wo noch 5 andere kurz da sein dürfen, ja, und ein bisschen in ihrem Computer arbeiten dürfen.
Hier. Ja. Ja. Nein, also deine Frage ist total verständlich, ich kann sie nur nicht richtig beantworten.
Nee, verstehe ich, aber mir geht es ja auch ähnlich. Ich habe ja auch so 1000 Jobs, ja, und es ist immer so, aber ich finde, es ist manchmal schwierig. Zum Beispiel, was würdest du sagen, wenn jemand sagt, was ist denn dein Job? Sagst du dann einfach alle?
Ich sage, ich habe 6 Berufe.
Ah, okay.
Aber ich bin, also.
Aber das verbindende Element ist ja irgendwie auch so Kommunikation, finde ich, oder? Du bist ja so ein bisschen so friedensstiftermäßig unterwegs. Egal, was du machst, du verbindest Menschen und du nutzt deine Stimme dafür. Du schaffst irgendwie einen warmen Raum mit deiner Ruhe, mit deinen Jokes und so. Oder?
Also, wenn ich das ernsthaft beantworte und bevor ich das ernsthaft beantworte, erzähle ich ganz kurz, wenn ich nicht erzählen will, was ich wirklich mache, weil mich langweilt das natürlich manchmal, ja, ne, weil ich. Das ist, finde ich, so ein Paradox, so Leute, die viel in der Öffentlichkeit stehen, also da gehöre ich auch zu, oder hin und wieder mal, müssen so viel von sich erzählen, dass man dann gar keinen Bock mehr hat, das zu erzählen.
Ja, voll.
Und deswegen erzähle ich ganz häufig, wenn ich keinen Bock habe, erzähle ich, ich wäre Delfintherapeut. Und das, aber finde ich geil. Weil,
und dann sagt keiner.
So, aha, ja, so, und dann kann die Geschichte kann in 2 unterschiedliche Richtungen gehen. Also, ja, manchmal helfe ich traumatisierten Menschen mit Delfinen,
ja,
und manchmal helfe ich aber auch traumatisierten Delfinen.
Ach so.
Und ich weiß wirklich gar nichts von Delfinen, also gar nichts. Ich habe mal in der 6. Klasse habe ich mal Free Willy geguckt, da geht es nicht um Delfinen.
Nein, oh mein Gott, ja.
Aber niemand sonst versteht was von Delfinen, deswegen kann ich das einfach erzählen.
Dass du das jetzt ansprichst, ich habe heute Morgen gesehen, ein Foto auf Social Media irgendwie wurde mir geschickt, da ist tatsächlich diese weißen Wale, wie heißen die nochmal? Keine Ahnung, auf jeden Fall, das ist kein Delfin, sondern ein Wal, der aber irgendwie aussieht wie ein Delfin.
So ein Schweinswal, diese kleinen, heißen die nicht so?
Schwarz,
schreibt's mal in die Kommis.
Ja, genau, schreibt's mal in die Kommis,
in die Kommis, wie der Wahl
heißt. Ja. Nora in Schwangerschaftswoche 40, nein, Quatsch. und dieser Wal ist auf jeden Fall wie Free Willy, ja, über diese Rampe da rüber gesprungen.
Krass.
Wirklich, nur ohne, dass der Junge da unterstand.
Genau, aber und auch nicht in die Freiheit, sondern in den sicheren Tod.
Andere Becken, ja, oh Gott. Wow, ey,
ich glaube, der hieß heiß. Shamu, hieß der damals, der Wal.
Aus der echte?
Und ich weiß noch, so viel Privates kann ich dann doch verraten, weil wir eben heute Abend Klassentreffen haben.
Ja.
Ich war in der 6. Klasse, habe ich den, glaube ich, gesehen, mit Franziska Pastuschka, in die ich damals verliebt war.
Ah.
Und dann dachte ich, ich muss ja bestimmt weinen. Also, ne, das wird von mir erwartet, so, dass man jetzt so gefühlig weint. Habe ich mir wirklich, das war meine größte Schauspielleistung jemals, so ein Tränchen rausgedrückt. Und dann guckte sie mich so im Kino an und sagt mal, weinst du? Ich so, nee.
Nein.
Katzenhaarallergie. Hat auch nie geklappt mit uns beiden.
Gar nicht mehr. Mhm. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen? Okay, mein Lieber, also du bist, wie gesagt, der Autor und hast ein Buch geschrieben.
Ich habe noch nicht final geantwortet auf deine Frage, um das kurz zu sagen. Bei mir alles Verbindende in diesen Berufen, yeah, ernsthaft, ist, fasse ich in den beiden Begriffen Resonanz und Atmosphäre zusammen. Ich versuche, ja, in jedem Gespräch so eine Atmosphäre zu schaffen, dass Menschen das Gefühl haben, sie bekommen Resonanz auf das, was bei ihnen wirklich oben auf ist. Das versuche ich in allen Bereichen zu machen.
Ah, cool. Ich glaube, ich bin im ähnlichen Auftrag unterwegs wie du. Das finde ich mega spannend. Nee, weil ich war nämlich letztens in so einem Coaching und da wurde so ein bisschen analysiert, wenn man so ist und wie man so drauf ist und wie es jetzt weitergeht beruflich und schnick, schnack, schnuck. Und da hat die nämlich auch zu mir gesagt, ja, Friedensstifter, KünstlerInnen sind oft Friedensstifter oder sehen sich so, ne, weil du Gruppen zusammenbringst und so. Das hat für mich total Sinn gemacht und deswegen hatte ich das bei dir irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl.
Aber wie schön. Ey, also,
mega schön.
Also eine echte, jetzt alles schon gesagt, auf deine Frage, wer bist du, wenn du alle 6 Berufe weglässt, geil, Friedensstifter zu sein, Friedensstifterin.
Ist geil, ne?
Alter, viel besser wird's auch nicht. Wirklich.
Ja, I like it too. Ey, wir sind die Peace Bringers. Mhm. Ja, aber du hast ein Buch geschrieben. Also du hast ja schon vorher ein Buch geschrieben, aber jetzt hast du ein neues Buch geschrieben. Wann ist das? Das ist gerade raus. Es ist ja schon Spiegel-Bestseller gewesen, oder nicht? Wenn du was machst, machst du es richtig.
Das war verrückt.
Ja.
Das war wirklich verrückt. Und ich habe die...
Hast du da geweint?
Nee, da habe ich nicht geweint. Ich habe so ein Problem mit dem Begriff Stolz sein. Stolz ist nicht so was ich so in mir habe irgendwie, was auch manchmal schade ist. Mhm. Also ich finde Sachen toll oder so, ich kann mich der befreuen über Sachen, aber so stolz ist nicht so meins. Aber da war ich, das kam dem, glaube ich, so ein bisschen nah, als das kam. Und es war aber auch so, ich hab die Nachricht am 31. März bekommen und bis 1. April war halt Sperrfrist. Du darfst das nicht vorher, also die Spiegel schickt das an die jeweiligen Menschen, beziehungsweise an den Verlag und dann... Und dann war ich natürlich dabei aufgeregt, aber du kannst am 1. April auch nicht die Nachricht bringen. Ich will, du bist Spiegelbester, mit Sicherheit wissen, dass April ist. Das war so doof. Genau, aber ja, es war wise. Ja, das war cool.
Ja, krass, ey. Ruft dann einfach jemand, dann ruft der Verlag an und sagt, übrigens, du bist Spiegel. Ja, alles klar, tschüss.
Nee, die haben mir geschrieben,
Hast du Blümchen gekriegt? Jetzt nicht, nein.
Ich habe von meiner Frau ein Blümchen bekommen.
Ach so.
Ja, einen sehr schönen Blumenstrauß. Wir haben einen tollen Blumenmann bei uns. Und was habe ich vom Verlag, ganz süß, weil... Nun war leider gerade die dritte Auflage schon gedruckt. Ja. Das heißt, wenn die gedruckt ist, ist der dann noch nicht drauf, der Spiegel-Bestseller-Aufkleber.
Ah, okay.
Und da hat mein Verleger wirklich händisch von einem anderen Buch das so abgekratzt und dann so auf eins geschickt und mir geschickt.
Kein mit so einer Knibbelecke.
Ist auch wieder abgegangen dann. Aber es war ganz, fand ich eine ganz süße Geste. Ja.
Voll gut. Ja. Okay, und dein Buch nennt sich Ankerpunkte, hast du es genannt. Finde ich auch einen richtig schönen Begriff übrigens.
Cool, danke.
Ich finde, da kann man richtig gut was mit anfangen. Weil ich habe sofort, also ich denke eh viel in Bildern so, kann ich mir Dinge mal vorstellen, ich sehe immer viele Bilder und ich sehe wirklich diese Ankerpunkte, dass du irgendwie dich frei fühlst in dieser großen See, in diesem Leben, im Meer, wo auch immer, aber du hast halt immer diese Ankerpunkte und das können verschiedene Dinge sein. Hast du das so gesehen oder wie kamst du auf den Titel?
Als es rauskam, war ich netterweise eingeladen bei Lars Haider im Podcast, vom Abendblatt, Chefredakteur.
Ja.
Und der war so, ja, man sucht ja dann wenn man ankern will, sucht man ja einen friedlichen Hafen. Das stimmt ja nicht, man sucht einen sicheren Hafen. Also einen Ankerplatz zu haben, heißt, du nimmst die Realität ernst, dass das Meer wild sein kann und dass dieses Leben wild und bunt und schön und manchmal gefährlich und beängstigend ist und so, aber trotzdem findest du immer wieder Orte, an denen du festmachen kannst. Festzumachen heißt nicht, dass das Leben einfacher würde. Festzumachen heißt, ich habe hier einen Moment gefunden, in dem ich ganz kurz durchatmen kann und mich neu ordnen kann.
Ja.
So, das eine nimmt das andere nicht weg.
Neu und Gas auffüllen.
Genau.
Toilette entleeren. All diese Dinge.
Frieden stiften. Was machst du beruflich? Toiletten lernen und Frieden stiften.
Genau. An meinen Ankerpunkten.
Ja.
Warum war denn jetzt genau der Zeitpunkt so richtig und wichtig für dich, dieses Buch zu veröffentlichen?
Also wenn du mal zurückdenkst in dein Nora Becker-Leben, was die letzten 5,5 Jahre so los war, weltweit, gesamtgesellschaftlich, das war das, was ich, auch weil mir andere Worte dafür irgendwie fehlen, ich nenne es Apokalypsen-Hopping. Also wir sind von einer Apokalypse, also angefangen mit März 2020, als auf einmal die Pandemie kam und wir uns darüber auch kommunikationsseitig ganz schön entzweit haben als Gesellschaft. Da gab es auf einmal Corona-Leugner und Schlafschafe und dazwischen gab es gar nichts mehr. Und man konnte nicht über das offensichtliche Trauma, was wir gerade alle miteinander kollektiv durchmachen, konnte man gar nicht unaufgeregt reden, weil das so viel emotionalisiert hat. Da ist so viel kaputt gegangen, was Kommunikation angeht, so viel, was Frontenbildung angeht. Und dann all die Sicherheit, die wir als selbstverständlich erachtet hatten, das fand ich eigentlich kein Politiker, ich bin froh, dass ich das alles nicht entscheiden musste, wirklich nicht. Ne?
Ja.
Aber diese Einteilung, bist du systemrelevant oder bist du nicht systemrelevant?
Das alleine war schon
echt. Wir wachsen in einer turbokapitalistischen Gesellschaft auf.
Mhm.
Das, was uns am meisten als Kindern eingeimpft wird, ist, sei nicht unproduktiv. So, und auf einmal bist du systemrelevant oder nicht, du kannst so viel arbeiten, wie du willst, aber eigentlich brauchen tun wir dich nicht.
Mm.
Das war schon so eine krasse Klatsche für so viele Leute.
Das stimmt,
dann musstest du, wenn du dich erinnerst, Bezugs, Familien wählen.
Ja.
So, du durftest eine Bezugsfamilie noch haben. Ne? Wie viele Beziehungen dabei kaputt gegangen sind, weil man sich nicht gegenseitig gewählt hat.
Ja.
Ist total krass. Ich habe 3 Geschwister, ich liebe die alle. Meine eine Schwester wohnt gar nicht so weit weg von uns. Wir haben die nicht gewählt, sondern wir haben unsere Nachbarn gewählt. Warum? Mhm. Das waren unsere Nachbarn, die hatten einen Garten. So, ne? Ja, also, wir haben die lieb, die sind wundervoll.
Aber
so.
Wie krass, und überleg mal, wie lange man seine Lieben einfach nicht gesehen hat.
Genau, zum Teil, ne? Genau. Und es war wirklich so, ne? Also wenn ich mal den Pastorenhut aufsetze, damals war ich Pastor in St. Georg, hier für alle, die Hamburg nicht so gut kennen. St. Georg ist der Stadtteil direkt am Hauptbahnhof. Wir haben die höchste Obdachlosigkeit und mit die höchsten Mieten. Und in diesem Spannungsfeld versuchen wir irgendwie Kirche mit allen zu sein. Da, ne? Mhm. Und wir versorgen 2x die Woche mehrere 100 Menschen, die auf der Straße leben. Das war alles nicht möglich. Ne? Und, und diese Menschen, die auf der Straße gelebt haben, hatten nichts sonst. Also haben wir uns angelegt mit dem Gesundheitsamt. Natürlich braucht es die Auflagen so, aber wir haben dann in einer riesen Anstrengung, haben wir mit Abständen dann mit der Tafel zusammen Essen und Hygieneartikel verteilt. Wir haben dann ein Impfmobil besorgt für Menschen ohne Papiere und sowas alles. Ne? Es war so derb viel los und so viel war nicht strukturiert oder sinnvoll kommuniziert, was man aus welchen Gründen nicht darf. Und so, ne? Es war immer nur das und das darfst du nicht mehr. Also es war absoluter Ausnahmezustand. Meine Erfahrung ist, dass wir ganz wenig darüber reden. Mhm. Nicht, weil es vorbei gewesen wäre, und das war nämlich die nächste Katastrophe, sondern weil es einfach abgelöst wurde. Ne? Es war medial abgelöst davon, ja, dass Putin
in die
Ukraine Krise eingefallen ist. Ja. Genau. Und so ging es immer weiter. Ne? Also die letzten 5,5 Jahre Apokalypsen-Hopping bis zum geht nicht mehr. Wir haben das alles nicht aufgearbeitet. Das reicht schon in echt. Für uns persönlich in der Familie war es dann so, dass wir neben all dem, was so los war, auch noch extrem viele Todesfälle hatte. Wir hatten 2 Suizide in der Familie, dann hat sich ein enger Freund hat sich das Leben genommen, ein anderer enger Freund ist ganz jung gestorben, meine Schwägerin ist ganz, ganz jung verstorben, hat meinen Bruder und 3 Kinder zurückgelassen und wir hatten in der Familie viel, viel Krankheit, wir hatten viele Schlaganfälle, viele Herzinfarkte, wir mussten uns dann um Eltern kümmern. Also war richtig scheiße und ich bin halt der Typ, ne? Zu mir kommen die Menschen, weil ich Pastor bin und weil ich Friedensstifter bin oder wie auch immer, um über Hoffnung zu sprechen.
Mm.
Und ich wusste nicht mehr, was ich denen sagen soll. Ich habe die selber fast verloren. Mm. Und dann habe ich meine Tochter angeguckt, die war da 20, wann habe ich angefangen, das Buch zu schreiben? Keine Ahnung, da war die 7 oder so. Ne? Mm. Und eben schon in einem Alter, in dem die sich total artikulieren kann. Die ist wahnsinnig sprachgewandt.
Mhm.
Und dann kam die immer zu mir und ich merkte auch, wie sie natürlich ihre ganzen Omas und ihre ganzen, ja, die Menschen aus der Familie, die sich das Leben genommen haben, wie sie so getrauert hat. Und dann dachte ich, ich will nicht der Vater sein, der seiner Tochter jetzt die ganze Zeit Angst macht. Ich will nicht der Typ sein, der die Hoffnung irgendwie aufgibt, aber anderen Leuten sagt, aber gebt mal die Hoffnung nicht. Aber ich wollte das nicht.
Mhm.
So, und dann habe ich angefangen, dann hinterfrage ich jetzt alles nochmal neu bei mir. So, dann gucke ich mal so alles, was mir selber Angst gemacht hat, habe ich angeguckt. So, habe meiner Angst einen Namen gegeben. Ich habe gesagt, ey, wer bist du eigentlich? Und so. Ne? Und habe mich dann so sukzessive durchgearbeitet, auch meinen eigenen Glauben durchgearbeitet nochmal. Ne? Was glaube ich wirklich? Wo finde ich Gott wirklich? Warum ist so viel Schönheit in der Tradition, die ich als Christ als Riesenreservoir eigentlich habe, die ich aber ganz wenig nutze? So, wo sind Dinge für mich stimmig und wo finde ich Ankerpunkte, an denen ich Halt machen kann, weil dieses Leben wahnsinnig stürmisch ist.
Mm.
So. Und darüber ist dieses Buch entstanden. Das ist meine persönliche Reise. Es ist nichts Normatives, es ist nichts, ihr müsst das mal so machen oder so. Es gibt immer mal wieder so Übungen, die ich dann auch beschreibe, ne? So, weil ich ganz viel gelernt habe, dass ich zumindest nochmal nie normativ, sondern nur für mich, ich mache so viele Denkfehler. Das ist wirklich, es ist so wahnsinnig. So viele Denkfehler, die mein Leben auch so beschissen präformieren. Ne?
Mhm.
So, weil, also einfachstes Beispiel, so Sprichwörter, mit denen wir groß werden. Ne? Du sollst den Tag nicht vorm Abend loben.
Ja.
Aber warum denn nicht, verdammt nochmal? Warum soll ich nicht sagen, bis hierhin war es ein richtig geiler? Dann kann ja immer noch was Beschissenes passieren, aber bis hierhin war es richtig geil.
Wo
warum
kommt
denn
das
nicht?
Her eigentlich?
Wo kommen diese ganzen Sprichwörter?
Es könnte noch was kommen, es könnte noch was Schlimmes sein.
Genau.
Bitte nicht.
Ich verstehe das genau, dass man nicht sagen soll, ich habe den Job, bevor man einen Vertrag unterschreibt. Verstehe ich auf jeden Fall. Aber, aber wir leben ganz häufig in so Dichotomien, in so Zweiteilungen. So das eine oder das andere. So, das ganz häufig ist das Quatsch.
Ja.
So, und gerade wenn wir zum Anfang meines langen Monologs jetzt zurückkommen, was so Kommunikationsstrukturen angeht, wir sind in so einer Dichotomie. Es gibt immer nur noch entweder oder. Es gibt gar keine Grauzonen mehr. Es gibt kein, lass uns mal miteinander im Austausch sein, sondern so ist das oder so ist das nicht.
Mhm.
Aber es ist Quatsch. So funktioniert auch Kommunikation nicht.
Aber du bist ja als
Halleluja und Amen. So,
Halleluja.
Fertig. Bis dann. Ciao.
Ciao. Mhm. Komisch, dass deine Tochter so redegewandt ist. Woher hat sie das bloß?
Von dir, weil sie deinen Podcast hört. Echte Mamas.
Als Pfarrer, ne? Als Pfarrer bist du ja quasi unterwegs.
Ganz kurz, wo kommst du gebürtig eigentlich her?
Aus Westfalen.
Okay, da sagt man nämlich Pfarrer. Hier oben im Norden sagt man nämlich zu meiner Brut sagt man Pastor.
Pastor?
Ja. Im Norden sind wir Pastorinnen und Pastoren.
Jetzt geht's richtig ab. Und was ist Priester?
Priester sind katholisch.
Ach so, guck mal, da wo ich herkomme, sind ja Priester.
Ja.
Kann man denn beim Katholizismus auch Pfarrer sein?
So heißt das, ja. Pfarrer ist der Überbegriff.
Und du bist Pastor?
Ich bin Pastor.
Aber Pastor gibt es in der katholischen Kirche nicht. Mhm. Ah, du bist also...
Ist egal, jetzt so, doch gibt es. Weiß ich alles
nicht. Weiß ich gar nicht.
Ich weiß Priest, das Wenigste.
Priest, Papst. Ja. Ach so, du bist Pastor.
Papstor.
Papstor. Das klingt wie ein Laden. Pastor. Ja. Welcome to Papstor.
Ja. Papstor.
Aber die begegnet ja als Pastor immer wieder so Schöner Schmerz. Schmerz, Verlust und Abschied, ne? Mhm. Also in deinem Job. Das heißt, die Leute kommen zu dir und wollen mit dir darüber sprechen. Was haben dich denn die Erfahrungen der Personen gelehrt, die zu dir gekommen sind? Hast du dann, kann man sowas ein bisschen trainieren quasi, wie man mit Schmerz umgeht und mit Abschied? Hast du das Gefühl? Weil ich habe zum Beispiel persönlich, ich habe noch fast noch keinen Abschied, schlimmen Abschied nach mir, Oma, Opa, ja, bei dem ich so mit aufgewachsen bin, so meine Eltern leben aber noch. Es ist so ein bisschen, wenn du das noch nicht erlebt hast, bist du so ein bisschen unbeholfen, wenn das bei anderen zum Beispiel auch passiert, weißt du? Mhm. Was brauchen die jetzt? Wollen die einen konstruktiven Ratschlag? Wollen die einfach nur, dass man sie tröstet? Wollen die, dass man einfach nur zuhört? Ich weiß es nicht. Mhm. So. Was ist deine Erfahrung?
Also ganz, ganz viel. Menschen kommen zu mir natürlich vor allem in solchen Trauersituationen und erstmal ist es, finde ich, schön, über Trauer zu sprechen.
Ja.
So, Trauer ist immer erstmal die Kehrseite der Medaille, dass man geliebt hat. So, ne? Also einen Kontakt zu seiner eigenen Trauer zu finden, ist total, also ist so emotional vielfältig, aber auch so schön. Ne? Weil wir trauern nicht, wenn wir irgendwas doof fanden. So, dann ist ja gut, dass es weg ist. Trauer heißt immer auch, ich hatte das große Glück, dass ich mal lieben durfte. So. Mm, das ist das eine. Das andere ist Trauer, ich sage immer, Trauer muss gar nichts. Trauer darf ganz vieles. So, ne? Also weil wir so wenig im Gespräch sind über Trauer und über Gefühle an sich. Wir können ja gleich nochmal über Gefühle sprechen.
Wir reden auch noch über Gefühle gerne.
Aber es ist ganz, ganz wichtig. Und Trauer ist eben ein Basisgefühl, eine Basisemotion, die wir haben. Wir sprechen ganz, ganz wenig darüber, weil von all diesen Basisemotionen, die wir haben, je nachdem, wie man rechnet, sind es 5 oder 7 oder 9, finden wir nur eine gut. Das ist Freude. Mhm. Und alles andere, Überraschung, Ekel, Wut, Trauer, Hass und so, das deckeln wir alles. Da wurden wir als Kinder, die meisten von uns, nochmal nie normativ, ich kann das nur von mir sagen und von Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, uns wurde anerzogen, darauf guckt man nicht. Jetzt sei nicht so ein Angsthase. Ja. Das war noch nie ein Kompliment. Stell dich nicht so an. Sei nicht so ein Angsthase. So genau, so schnell, ekel dich doch nicht. Probier doch mal dies, das. Genau, heul nicht so rum. So, ja, ne? Ja. Weil von diesen Basisgefühlen finden wir ein einziges Gut und das ist Freude. Und Gefühle zu kategorisieren ist natürlich, theoretisch wissen wir das, aber wir machen es ja trotzdem ganz viel. Warum? Weil wir das so gelernt haben. Ja. Ne? Und auf die Trauer zu gucken und sagen, wer bist du eigentlich, wieso, ist total wichtig. Wir machen das zu wenig, deswegen wissen wir häufig nicht, wie wir mit Trauer umgehen sollen. Mit unserer eigenen nicht und mit der Trauer anderer Leute auch nicht. So, deswegen, Trauer muss gar nichts, Trauer darf vieles. Wir haben dann so ein Bild von, traurig sein heißt, du musst dann auch zu Hause sein oder alleine sein und weinen und so oder Ben & Jerry's essen oder wie auch immer. Ey, manchmal ist Trauer so. Manchmal ist Trauer ganz anders. Manchmal heißt Trauer, du willst rausgehen mit deinen beiden besten Freundinnen und 3 Flaschen Sauvignon Blanc trinken, die eigentlich 12 Flaschen sind. Ne? So ist auch völlig in Ordnung. Aber sich dann nicht zu schämen, weil es doch eigentlich jetzt dran wäre, zu Hause zu sein und zu weinen und sowas, ist total wichtig. Weil sich in Trauer noch beschämen lassen von dem Bild, was Menschen haben von Trauer, weil wir nie drüber reden, ist richtig beschissen. Mm. So, deswegen.
Ja, aber das ist auch das, man hat immer das Gefühl noch, finde ich, oder so geht es mir, Mann, soll man nicht sagen. Ich glaube, wenn ich trauern würde, weil ich auch auf jeden Fall, ich würde sagen, wir sind alle, viele sind sehr angepasst und immer noch selbst in den tiefsten Emotionen, genau wie du sagst, achten wir darauf, ob das denn jetzt überhaupt passt und was die anderen darüber denken. Weil ich kenne auch noch diese Sprüche, ach guck mal, der geht's ja wieder ganz gut.
Ja, ja, genau.
Weißt du, so. Ja. Das hast du ja auch dann im Kopf, ne? Und das denkt man natürlich über sich selber auch. Dass nicht, dass jemand sagt, ach guck mal, der geht's ja schon wieder ganz gut.
Genau, und dann wird es einem vermutlich nicht wieder gut gehen können, weil man diesem Gefühl keine Zeit gibt. Ne? Es gibt so ganz viele unterschiedliche, wundervolle kleine Tipps, wie man damit umgehen kann. Ne? Das eine ist, also auf deine Frage, braucht man gute Ratschläge? Eigentlich braucht man selten gute Ratschläge. Ja. Ratschläge sind eine Form, die eigene Vergangenheit nochmal aus dem Mülleimer zu holen, aufzupolieren und für viel mehr zu verkaufen, als sie eigentlich sind, sagt Mary Schmich. Ne? Ja. Also Ratschläge sind meistens Dinge machen. So, ich hatte in meiner Sendung, ich habe so eine kleine Talkshow im ZDF, Die letzte Bank heißt die, und da sind immer nur Frauen zu Gast. Und das ist toll, weil ich natürlich...
Warum lädst du denn nur Frauen ein?
Was ist das war das, als ich die Sendung übernommen habe, war das schon das Konzept. Ah. So, und ich finde das halt toll, weil ich lerne so derbe viel. Ich weiß ja wirklich gar nichts. Also wirklich, das ist richtig, ja, richtig geil. Und eine Frau war zu Gast, deren Sohn sich das Leben genommen hat, mit 16. Und dann haben sie und ihr Mann nach einer gewissen Trauerzeit, die sie hatten, haben sie eine Initiative gegründet für Suizidprävention. Und habe ich sie gefragt, was war denn? Also, weil, ey, wenn das Kind sich das Leben nimmt, also viel schlimmer wird es ja nicht. Ne? Ja. Und dann meinte ich,
die Vorwürfe, die man sich da macht.
Ja, auch darüber, wir können auch über Suizid noch reden gleich. Aber dann meinte sie, das, was ihr am allermeisten geholfen hat, ne, weil ich natürlich so, und was, und wie, so ein ernstes Gespräch. Und sie war so, ey, Lasagne. Dann meinte ich so, wie bitte Lasagne? Lasagne. Ey, dass Menschen für uns.
Darauf war ich nicht vorbereitet.
Wirklich, dass Menschen, sie hat gesagt, dass Menschen für uns gekocht haben und uns das Essen einfach vor die Tür gestellt haben. Die haben nicht gefragt, sollen wir was tun? Die haben einfach Essen dahingestellt. Wir haben das gegessen, damit wir, weil Selbstfürsorge ist in Trauerphasen so, also ist immer wichtig, aber das, man vergisst das da ganz häufig.
Ja, ja.
Und dann meinte sie, ey, das, was uns am meisten geholfen hat, war genau das. Menschen haben was für uns gemacht. Die haben uns nicht angerufen, die haben uns keinen Rat gegeben, die haben gar nichts gemacht, sondern das hingestellt. Wir haben das Geschirr wieder rausgestellt, die haben es mitgenommen. Dann kam eine andere Familie, hat uns was gemacht. Das ist das eine. Das andere, und das habe ich häufig, wenn ich Trauerbegleitung mache oder wenn ich Leute beerdigt habe und dann die Familie noch so ein bisschen im Kontakt bin, ist, wenn du einen Trauerfall hast und du weißt nicht, wie du mit diesen Menschen umgehen sollst, weil nie gelernt mit Trauer, schreib dir einen Brief zu einem besonderen Tag. Das erste Weihnachten ohne Mami ist richtig beschissen. Ne? Und das kannst du schreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es dir geht, aber ich denke an dich und ich hoffe, dass es irgendwie auch ein bisschen schön sein kann heute. So. Und natürlich bin ich da, wenn du mich brauchst, aber fühl dich nicht verpflichtet, dich bei mir zu melden. Ne? Also du willst Menschen nicht, Menschen, die schon gerade in Trauer sind, bringst du nicht in den Zwang noch, jetzt melde dich noch bei mir, wenn du was brauchst.
Ja, ja, voll. Das ist echt, ne? Ich finde es auch schwierig, wie findet man da so den Anfang generell? Aber genau wahrscheinlich so. Ist es wirklich, dass man im Grunde genommen von sich schreibt, erstmal. Also beziehungsweise sagt, genau wie du gesagt hast, so.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie es dir gerade geht.
Einfach ehrlich sein.
Genau.
Ja.
Hilft ja ganz generell. Stell mir vor, es gibt sowas, ehrlich gesagt.
Es gibt einen Podcast.
Sowas, ja, das wäre doch verrückt.
Ehrlich gesagt, gute Idee.
Glaube ich nicht.
Aber
glaub ich nicht.
Das traut sich doch keiner.
Nein, peinlich wäre das. Peinlich.
Aber wie bist du denn mit deiner Trauer umgegangen? Bist du auch zu einem anderen Pfarrer dann, Pastor gegangen? Weil ich meine, jetzt bist du dann der Ankerpunkt für so viele gewesen. Ne? Also meine Frage ist natürlich an dich, wo ist dein Ankerpunkt gewesen?
Also mein Ankerpunkt, als meine Schwägerin starb zum Beispiel, habe ich meine Freundin Sarah gefragt. Das ist eine wunderbare Pastorin hier aus Hamburg, aus Bergedorf, mit der mache ich ganz viel. Und es war völlig klar, die muss das machen. Und unter uns Pastorinnen und Pastoren ist es dann auch so, also fast schon so ein bisschen wie wenn einer von uns heiratet oder so, sind alle so da, ja, aber ich mache das ja bei dir, ne? So, und dann kannst du natürlich nur eine Person wählen.
Ja, genau, ich bin das doch so, ne?
Ist doch klar. So, und dann, wie ich auch mal ein bisschen gekränkt, ich habe gar keinen Bock, das immer alles zu machen, aber immer so, wenn mich dann nicht gefragt werde, ist man so, ach so, aha.
Ja, okay, das denkst du also von mir.
Musst du wissen, ne?
Ja.
So, und da habe ich.
Wenn ich scheiße werden soll, klar, mach das mit jemand anderem.
Habe ich dann meine Freundin Sarah gefragt, die hat das wunderbar gemacht und hat uns ganz toll begleitet, so, das ist das eine. Bei den Menschen, die sich das Leben genommen haben, habe ich das selber gemacht, weil das für mich gut war.
Ja.
So, ich habe es auch mit meiner Familie besprochen, für die war das auch fein. Weil es natürlich, ey, Familienkonstellation ist, ey, völlig egal, wer du bist und was dein Beruf ist, wenn du Geschwister hast, hast du Geschwister. Und dann muss man sich gut miteinander absprechen, ne? Also sonst ist das ja auch doof für meine Geschwister. Jedenfalls in den beiden Fällen, das eine Mal habe ich richtig einen kleinen Gottesdienst gefeiert und bei der anderen Person, die hatte mit Kirche gar nichts zu tun, habe ich am Grab was gesagt und habe dann mit meinem Neffen zusammen, der damals, glaube ich, 17 war oder so, habe ich was gesungen am Grab.
Boah, das hast du noch geschafft?
Ja, geht so. Ich habe dann alle mitsingen lassen. Aber, ja.
Ich kann das ja schon nicht bei anderen Leuten.
Ja, wir haben jetzt It's a Wonderful Life gesungen. Das war krass. Ja, es war auch schön. Genau.
Ja, ja.
So, und mir hilft es dann, also eine Regel bei Trauer ist immer, was machen wir, wenn wir uns machtlos fühlen? Wir machen was. Ne? Also, weil nochmal, Machtlosigkeit ist ein Scheißgefühl.
Ja.
Ne? Und deswegen machen wir was, deswegen arbeiten wir weiter, haben das Gefühl, wir müssen funktionieren oder so. Und in meinem Fall war es eben so.
Ja.
Ich habe das dann gemacht. Genau, und ansonsten ist mein Umgang mit Trauer aber so, dass ich auf meine Trauer gucke und die nicht als was Schlechtes sehe. So, und damit geht es, glaube ich, los.
Und wenn dann zum Beispiel, jetzt sind wir ja eigentlich ein Mama-Podcast, aber auch für Kinder zum Beispiel oder für die Beziehung zu Kindern. Wie können dann Eltern einen Anker oder wie stellst du für deine Tochter einen Anker dar?
In dieser Trauersituation?
Ja, in der Trauersituation oder generell, wenn sie traurig ist. So, wie verhältst du dich da als Papa?
Also mit der Trauer kann ich noch kurz sagen, weil meine Tochter hat viel dieser Trauer auch mitbekommen.
Ja.
So, wir haben ihr natürlich nicht gesagt, dass Menschen sich suizidiert haben, sondern die sind verstorben dann.
Ja.
Und das war für mich vorher nochmal mit einem Kollegen zu sprechen, der wirklich auf Trauer mit Kindern spezialisiert ist, der hat gesagt, wundere dich nicht, die trauern nochmal ganz anders als Erwachsene. Das ist ja natürlich, weißt du, als Mama und als Expertin, ne, diese unterschiedlichen Phasen, wie das Gehirn gerade verdrahtet ist und so, machen ja was mit denen. Und mir hat total geholfen zu verstehen, man konnte ihr das sagen, ne? So und so ist verstorben. Und dann hat sie gesagt, oh, ich geh spielen. Ja. Und dann war die halt weg. Ne? Und dann darf man sich als Erwachsener nicht denken, aber du musst doch jetzt traurig sein oder sowas. Ne? Sondern der meinte zu mir, und genau so war es auch, das kommt völlig unerwartet, bricht das über sie und über euch irgendwann hinein. In dem Moment, in dem du gar nicht damit rechnest, an einem Mittwochabend wird das passieren. Und genau so war es auch. Ja. Ja. So, und das ist bis heute so, dass es zwischendurch kommt und dann,
ja,
dann
sagt sie,
ich vermisse so ganz doll. Genau. Und, und dann ist, glaube ich, das Wichtigste zu sagen, erzähl mal.
Ja.
So, wenn du jetzt traurig bist, was genau macht dich traurig, wenn du an so und so denkst? Und dann kann sie erzählen. Und dann, nochmal, Trauer ist kein schlechtes Gefühl. Es gibt keine guten und schlechten Gefühle. Trauer ist Trauer. Das ist wie,
ich glaube, das ist wirklich, das ist, glaube ich, das Schlüsselwort oder der Schlüsselpunkt. Echt, Gefühle. Genau.
Also, die sind alle gleichwertig und wir brauchen sie alle. Gefühle sind wie Körperflüssigkeiten. Die meisten davon finden wir auch eklig. Nur Tränen finden wir
ich dachte gut. Schon, okay, wie machst du jetzt denn da die Brücke, ey? Ja. Das ist ja geil.
Ja, nee, wirklich. Und die meisten Gefühle finden wir eben auch eklig. Und das ist doof.
Ja.
So.
Ja,
genau. Und bei Traurigkeit an sich, also wir, als wir gestartet sind mit diesem komischen Abenteuer Elternsein, haben wir gesagt, ey, es gibt, das meiste können wir nicht garantieren, aber wenn wir großes, großes Glück haben, dann fühlt unser Kind sich immer geliebt, immer gesehen, kann ein gesundes Leben führen und genau, und wir sind da. So.
Okay, und als Papa oder sagen wir als Eltern hat man ja oft das Gefühl, dass man stark sein muss, ne?
So. Warum?
Ja genau, was denkst du darüber? Viele haben das Gefühl, ich muss stark sein, ich muss für meine Kinder immer, ja, so ein Ankerpunkt darf nicht an sich wackeln, muss immer stark sein, muss immer da sein, darf nie zusammenbrechen. Es gibt schon den Druck auf jeden Fall.
Ich verstehe, genau, ich verstehe dich, ich gucke dich an, als hätte ich es noch nie gehört. Natürlich.
Genau, deswegen dachte ich, das
bist du dumm? Was ist los mit dir? Und was ist mit Arne?
Es gibt Menschen, die haben das. Und was ist denn mit Arne los?
Natürlich, klar, natürlich will ich stabil sein für mein Kind. Ne? Aber ich muss nicht stark sein. Weil, also, wenn ich meinem Kind, mein Kind muss nicht jeden Shit mitmachen, den ich so durchmache. Die muss auch von meiner Steuererklärung nichts wissen oder sowas. Ne? Es gibt Dinge, die für Kinder nicht. Also
obwohl, es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, meine Tochter hilft mir bei den Steuererklärungen.
Ja, ja. Meine Tochter hilft mir ganz, ganz viel bei Steuererklärungen, zum Glück nicht. Aber nee, also ich glaube, das ist gar nicht, also das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ich glaube, das ist gar nicht immer gut, ist stark zu sein, ja, und den Kindern zu suggerieren.
Ja, ist auch ganz gut. Also ich finde auch, es ist ganz gut, wenn die mal sehen, ah, okay, Mama ist traurig oder überfordert. Man kann es ja immer alles auch kommunizieren, ne?
Genau.
Also wenn ich sage, was hatten wir denn nochmal gestern? Ach so, genau, jetzt ist es ja gerade so mega heiß und ich weiß nicht, wie deine Tochter damit umgeht. Also unsere Kinder können es eigentlich so ganz gut. Ja, genau, aber es ist halt am Ende, irgendwie platzt es immer dann irgendwann. Also bei der Kleinen auf jeden Fall noch, weil es halt einfach so heiß ist und die kommt einfach, du merkst dir, der Kopf wird roter.
Ja.
Und kurz vorm Platz. Und dann hatte sie gestern so richtig wieder mal zwei so Wutausbrüche, die ja eigentlich so mit 3 oder so haben.
Wie alt ist sie?
Die ist 8. Aber ich glaube auch...
Sagen jetzt, würde jetzt sofort wieder das große Gericht kommen und sagen, ah, das ist natürlich krass, ja, mit 8 das noch zu haben, müsste man sich
schon mal angucken.
Ja.
Ja, bestimmt. Ja. Aber sie ist, aber ich fand das irgendwas so geil.
Irgendwas muss man immer den hier machen, natürlich, ist klar.
Nein, aber ich war dann auch irgendwann so überfordert davon und habe gedacht, ich wusste... Also mein erster Impuls wäre gewesen, boah, jetzt sei mal ruhig, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend und so. Aber ich bin dann um sie rumgegangen und hab mich so ausgeschüttelt und gesagt, boah, ich bin gerade so überfordert von dieser Situation, von deinen ganzen Gefühlen, ich komme da auch gar nicht drauf klar. Und irgendwie hat sie das, glaube ich, sie hat mich angeguckt und war so, ach krass, interessant. Und dann, sie hat nicht komplett aufgehört, natürlich nicht. Ich meine, sie war natürlich nicht so, ach so Mutter, ja, ich verstehe, wie du dich fühlst, kein Problem, dann höre ich auf.
Ja.
So war es natürlich
nicht. Ich habe dich lieb, ich mache dir noch einen Tee.
Ja. Ja. Möchtest du vielleicht was essen?
Ja.
Bist du hangry?
Ja.
Oh, das wäre geil.
Das wäre das Schönste. Papi, du bist aber hangry, ich mache dir mal was.
Ja, das ist ja geil. Nee, leider nicht. Aber sie hat es irgendwie ganz gut geschnallt. Und ich fand es ganz lustig. Kinder sind so smart, ey.
Natürlich.
Mir hat dann, ich habe abends dann meine Großtochter irgendwo abgeholt und habe ihr das irgendwie erzählt. So, oh, Cleo, ey, die hatte heute, das war heute echt doll für sie und so. Meinte sie, ja, weißt du, war mich das voll erinnert an Elsa. Ich so, hä? Und dann meinte sie, ja, weil irgendwie hat sie auch so, sie ist ja so super sensibel und sie hat so krasse Superkräfte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal, dann hat sie die gar nicht im Griff und dann macht sie auf einmal, friert sie alles ein. Und ich war so,
krass, ey.
Girl.
Na, krass.
Preach it, ey. Ja. Die ist 10
ja.
Und haut sowas raus.
Mega
ne?
geil.
Ja. Voll gut.
Mega geil. Was Ähnliches hatten wir, als mein Vater starb, ne? Zum Thema immer stark sein. Da war, meine Tochter war 2 oder so ungefähr. Und, oder kurz vor 2 war sie. Also wirklich noch lütt. Und trotzdem merkte die, mit den Wahnsinnsantennen, die Kinder ja haben, merkte sie halt, Papi ist gerade was richtig, gar nicht richtig so. Ne? Weil das war eine ganz schwierige Zeit für mich. Und dann kam ich irgendwie aus dem Badezimmer und dann saß sie so auf unserem Bett und guckte mich halt so mit ihren, die hat so Riesenaugen, ne? Guckte mich so ganz liebevoll an und dann macht sie so zu mir und dann streichelte sie halt so mein Gesicht und drückte mich so ganz doll. Und dann war ich so, ja geil, auch als Eltern vieles richtig gemacht, wenn das jetzt die Spiegelneuronen sind von so erfährt sie das, wenn sie offensichtlich schlecht drauf ist. So, ne? Deswegen, ich glaube, also für mich, nur für mich ist es immer ein Aushandlungsmoment mit stark sein und verletzlich sein. Die müssen nicht alles mitkriegen. Ne? Ja. Also ich muss man aufpassen. Kann schon filtern. Wir Erwachsenen müssen auf, wir können die nicht mit allen belasten. Das geht auch nicht. Das wäre auch unverantwortlich. Aber zu suggerieren, man müsse immer stark sein, ist, glaube ich, das ist Therapie vorprogrammiert.
Ja. Ja, gut, das wird ja eh passieren. Da gehe ich einfach mal ganz stark von aus. Irgendwann wird es sagen heißen, Mama, ich kann das Kasse zahlt nicht mehr. Du bist der Ursprung all dessen, warum ich dahin muss. Ja. Du musst jetzt leider zahlen. Kann ich schon mal zurücklehnen.
Ja, genau.
Was ich in deinem Buch echt auch interessant fand und auch ein großes Thema, war das Thema Einsamkeit. Ich würde mal sagen, also es gibt ja Studien, dass die Generation wie hier unsere Superassistentin Lilly Fee mit 3L.
Die sitzt hier hinten, wir haben gelernt, sind es 3L.
Ja, genau. Das ist hier und unsere, ist wir jung. Haben festgestellt, dass sie geboren ist, als ich Abitur gemacht habe.
Vor 6 Jahren und deswegen ist es Kinderarbeit, Lilly ist 6.
Genau, so. Und das ist aber hier, weil das ja echte Mamas heißt, ist es okay.
Das ist in Ordnung.
Ja, genau.
Da ist Kinderarbeit,
wir bringen alle unsere Kinder mit.
Da kann man anders frame und anders bei Instagram inszenieren.
Wow, ey. Wow. Jetzt kriege ich richtig Ärger, egal. Aber ich finde Einsamkeit, ich finde, es gibt auch so eine große Einsamkeit, nicht nur in dieser jüngeren Generation wegen Corona und Instagram, Social Media und so, können wir auch noch drüber reden, worüber wir noch alles reden wollen. Ja. Aber ich finde, als im Elternsein, da steckt auch so viel Einsamkeit drin.
Inwiefern?
Also ich glaube, es gab kein Jahr, in dem ich mich einsamer gefühlt habe als im ersten Babyjahr auf jeden Fall.
Als deine erste Tochter geboren war?
Ja, genau. Weil? Ja, genau. Bitte?
Weil?
Weil es so viele Themen gab, über die ich nicht unbedingt mit Leuten sprechen konnte. Und ich fand es auch so schwierig, das zu artikulieren. Ich glaube, da waren halt auch so viele Gefühle, die ich gar nicht benennen konnte. Es war einfach so völlig über mich gestülpt und ich war nur so, Alter, I can't. Ich weiß nicht, wo rechts, links, oben, unten ist. So, es war einfach nur zu viel. Und ich glaube auch, das ganze System und so. Ich glaube schon, dass Eltern sich oft einsam fühlen, einsam gelassen fühlen. Hast du nicht das Gefühl?
Aber von wem einsam gelassen fühlen? Weil, also, vom System oder von der Partnerschaft oder von Freundschaften oder von allem?
Vom System, aber ich glaube auch von Freundschaften. Es ist so ein bisschen wie also wenn man jetzt zum Beispiel noch keine Freundin hat, die auch Kinder haben zum Beispiel, dann ist es ja auch so ein bisschen wie jemand, der trauert und die wissen alle noch nicht, wie man trauert. Und dann hast du auf einmal ein Baby, so war das nämlich bei mir, ich war nicht total jung, aber irgendwie war hier in unserer Musiker-Bubble da kriegen viele Frauen auch erst später Kinder, so, weil die erstmal halt natürlich berühmt werden wollen und das Business muss laufen und so. Und irgendwie, da habe ich mich schon sehr einsam gefühlt. Und wenn du da nicht jemanden hast, weil der Partner, so gut er es auch versucht, kann das irgendwie nicht so richtig verstehen. So, dass Stillen wehtut und so, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt auch auf jeden Fall eine große Einsamkeit unter Müttern. Begegnet dir das auch manchmal?
Eine Einsamkeit unter Müttern?
Ja, also zum Beispiel bei dir im Job, dass Menschen mit dir darüber sprechen wollen. Oder zum Beispiel in deiner Sendung. Kennst du das?
Nee, das kenne ich so nicht, was ich kenne. Und, weil das ist, es ist einfach so, ne? Dass vieles können Männer, wir Männer, ich, Mann, nicht nachvollziehen. Ich habe noch nie gestillt. Also da ist einfach so. Ne? Kann ich nachvollziehen. So was ich in der Partnerschaft sagen kann, ist, und dafür mache ich Werbung, ehrlicher übers Kinderzeugen und Kinderkriegen zu sprechen. Ne? Also darüber zu sprechen, dass es nicht, wir versuchen es einmal und los geht's, sondern dass das richtig zermürbend sein kann.
Ja.
Für alle Beteiligten. Also nicht nur für die beiden Protagonisten dieses Versuchs, sondern auch für den Freundeskreis, für die Familie und sowas alles, ne? Weil das zermürbt. Also, ne, wenn das nicht klappt, zermürbt das. Und darüber schamlos zu sprechen, finde ich gut. Ich benutze das Wort schamlos sehr gerne, weil ich finde, wir müssen uns viel weniger schämen für Dinge.
Auf jeden Fall. Aber
und einfach dann darüber sprechen, hat nicht geklappt, schon wieder nicht. Ja, tut auch richtig weh, ist auch richtig beschissen. Ja, macht auch übrigens keinen Spaß mehr. Ja. So, ne? Nervt auch. So.
Ja, ja, aber es gibt halt dieses, ich kenne das auf jeden Fall auch, zum Beispiel, sagen wir mal, Situation, ganz viele Mamas auf dem Spielplatz. Ich habe schon öfters gehört, dass Frauen und die Mamas dann sagen, hey, ich bin hier so unter vielen und fühle mich trotzdem total einsam. Mhm. So, das meine ich, weißt du?
Ja. Das ist genau, das kann ich, wie gesagt, für Mamas kann ich das immer, kann ich das schwer sagen. Ich weiß, dass es vielen Menschen so gibt, zu sagen, man hat so viel Community, aber keine Communitas. Also man ist mit vielen, aber fühlt sich dabei ganz, ganz furchtbar einsam und isoliert und irgendwie fehlerhaft und so. Das höre ich ganz viel, ja.
Was würdest du als, na gut, du bist halt ein Mann. Was würdest du als Friedensstifter einer Mutter sagen, die das Gefühl gerade hat? Was würdest du ihr sagen, wenn sie sich so einsam fühlt?
Ich würde sie fragen, ob sie benennen kann, woran das liegt. Mhm. So, wir reden jetzt ja von einer hypothetischen Mutter. Was würde diese hypothetische Mutter jetzt sagen? Warum fühlt sie sich gerade so einsam?
Ich fühle mich einsam, weil ich das Gefühl habe, ich rede, ich erzähle Dinge, ich erzähle meine Gefühle und aber alle sagen immer nur, ah ja, ah ja, ah ja. Aber so richtig nachempfinden kann es keiner. Mhm. Weißt du? Und dann?
Aber die Frage ist ja in echt, würde sich das ändern? Könnten die Leute das nachempfinden?
Weiß ich nicht.
Also die Einsamkeit kommt ja vielleicht nicht primär von der fehlenden Resonanz oder so, sondern davon, dass man sich fragt, also was machen diese Gefühle mit mir eigentlich? Mhm. Sind die so, weil ich bin, wie du weißt, Fan von lass über Dinge reden auf jeden Fall. Und dann kommt so, ahaha. Aber müssen Dinge auch Konsequenzen haben? Mhm. Ne, wenn du es artikulierst, was kannst du dann dagegen tun? Hypothetische Mutter.
Naja, mich wahrscheinlich mehr austauschen, ne? Mehr reden. Oder nochmal woanders.
Genau, aber das ist ja die Frage. Ist es das, also auf jeden Fall, ne, über vieles müssen wir mehr reden und schamlos reden, auf jeden Fall. Aber als jemand, die hauptberuflich redet, hypothetische Mutter.
Ja. Ist okay, wir können gerne über mich reden.
So, ne, das als jemand, der hauptberuflich redet, ist Reden nicht immer die Antwort.
Ja. Nee, jetzt ist es auch gar nicht mehr so. Aber es war also in den ersten Babyjahren, da kann ich mich schon noch dran erinnern. Und ich habe gestern zum Beispiel mit jemandem telefoniert, wo das Baby den ganzen Abend schreit, weil es ist jetzt so, das Baby ist 3 Monate alt fast. Und es ist jetzt diese Hexenstunde, ne, dieses typische Abendskoliken und so. Und
tolle Zeit, tolle Zeit.
Ganz tolle Zeit. Ja. Und ich habe auch nur gesagt, ey Leute, sorry, ihr müsst jetzt einfach durch. Es ist einfach so, wie es ist. Ne? Ja. Aber ich habe richtig gespürt, wie der Mann versucht hat, das irgendwie klar zu kriegen, diese Situation. Mhm. Und die Frau sich einfach total einsam gefühlt hat, weißt du? Und ich glaube, er konnte dieser Einsamkeit nichts entgegenwirken.
Ja.
So, weil er das einfach nicht verstanden hat. Ja. Ich glaube, deswegen ist wirklich dieses Community-Ding unter Müttern einfach so krass wichtig, dass man sich als Frauen untereinander austauscht und darüber spricht. Deswegen gut, dass es uns gibt. Aber
ganz, ganz generell ganz gut, dass es euch gibt.
aber wir sind ja eigentlich so gut vernetzt wie nie zuvor. Also du in deinem Buch sprichst ja vor allem auch so über Social Media oder so. Ne? Mhm. Warum fühlen sich denn trotzdem so viele Menschen so einsam? Also was ist, Social Media soll ja eigentlich Verbundenheit schaffen.
Soll es das?
Weiß ich nicht, ja. Soll es nämlich, glaube ich, nicht. Doch.
Genau, das ist ja die Chimäre dabei. Das ist genau die Chimäre. Ne? Deswegen, das war so wunderbar clever, das Social Media zu nennen.
Ja.
So, ne, als wäre es sozial. Ey, also überhaupt nichts gegen Social Media. Also ich bin gar kein Social Media Basher oder sowas alles. Ich versuche nur, ich finde das Wort Enttäuschung immer so gut. Das ist auch so negativ konnotiert, aber Enttäuschung heißt, man hatte etwas anders angenommen, dann hat man die Erfahrung gemacht, dass es so nicht ist und dann hat man das für sich klargestellt. Und Social Media, meine Social Media Erfahrung ist genauso. Ich dachte so, geil, wir sind alle vernetzt jetzt miteinander. Das ist ja die ganze Welt!
Ja.
Aber ist ja richtig Quatsch. So, du bist trotzdem in deiner Echokammer, du bist in deiner Blase.
Es ist eigentlich genau das Gegenteil.
Genau, und du weißt, das weiß ich von dir, Nora Becker, du weißt, dass Social Media eine inszenierte Scheinwelt ist. Wir sitzen hier in diesem wundervollen Dingsbums, wir sind in einem Podcast. Das ist ja keine natürliche Situation. Nicht, dass ich nicht auch so privat mit dir reden würde, natürlich.
Ja,
ne?
Danke.
So, ja, aber natürlich, die Menschen, die wunderbarerweise an deinem Podcast teilnehmen und das jetzt hier hören oder gucken oder so, Die wissen natürlich intellektuell und rational alle, dass wir hier Mikros aufgebaut haben, dass das nicht das Setting ist. Und trotzdem wollen wir das, wir wollen das glauben. Wir wollen den Leuten glauben, guck mal, oh, die sieht morgens schon so toll aus. Oh, ja, der, diese perfekte das Sixpack. Welt. Oh, guck mal, jetzt musst du noch Tai Chi über 40 machen. Ja. 6 Wochen, dann hast du ein Sixpack. Hast du natürlich alles, ist alles Quatsch. Wir wissen das. Genau, wir wissen das alle. Und trotzdem, wir sehnen uns so sehr danach, dass das wahr wäre, dass wir darüber unglücklich werden. Ja. So, und nochmal, Social Media kann ganz toll sein. Es gibt wirklich Communities, die auch als Communities funktionieren. Ne? Also gerade was Trauer angeht.
Ja, eben in der Kirche ist es ja auch
genau.
Es ist ja Gemeinschaft, ne? Genau, aber es fühlt sich ganz anders an.
Genau, es fühlt sich ganz anders an. Und was ich ganz viel erlebe, ist so eine Sehnsucht nach analogen Begegnungen. Mm. So, weil es ist ein Unterschied, ob du verkürzt miteinander dir Nachrichten schreibst oder ob du im Gespräch bist miteinander und nochmal 3 Flaschen Riesling, dann 12 Flaschen Sauvignon sind. Was
auch
immer.
Merke, so, du hast irgendwie Lust.
Durst, ich hab Durst.
Du hast hier Wasser Durst, und du hast schon fast alles ausgedrungen.
Wieso kann denn niemand aus Wasser Wein machen? Was
ist
los hier?
Hm? Es ist doch erst mittags, ey.
Ach so, weiß ich. Also, ich bin schon lange wach. Nee, also deswegen, ne, ich merke so ganz viel so Sehnsucht. Und das kann man auch übersetzen auf die Frage nach Kirchen. Ne? Ich merke so viel Sehnsucht nach Begegnung, nach sich wirklich in die Augen gucken und zu sagen so. Und
das ich merke immer auch, mehr, ne?
Die Sehnsucht wird immer größer und die Routine darin wird immer kleiner.
Ja.
Das ist total krass, dass Menschen nicht wissen, wie sie miteinander reden sollen. Ich habe zum Beispiel ein Format in der Kirche. Also ich bin nicht mehr Gemeindepastor, wir zeichnen hier in der Nähe von St. Katharinen auf, hier war ich, da war ich in St. Georg, ja, und jetzt leite ich ein Projekt, das heißt Inner City Church, digitaloge Kirche. Die stellt sich die Frage, wie können wir in Zukunft eigentlich Kirche sein mit schwindenden Ressourcen und mit immer mehr Menschen, die austreten und warum trauen wir uns nicht, gewisse Fragen zu stellen? Und da entwickle ich Kirche neu oder entwickle neue Angebote zwischen digital und analog, deswegen heißt es digitaloge Kirche. Und eins davon ist, dass ich sage, wir feiern so ein Gottesdienst, der heißt Freitag in der Church, den feiern wir immer draußen. Der ist immer, wie wir sagen würden, in der Atmosphäre eines Popsongs. So, also was weiß ich, Watermelon Sugar High ist der Song. Da kommen immer Hamburger Musikerinnen und Musiker und gestalten den Abend mit einer Mischung aus eigenen Sachen und Coversachen. Und die Menschen kommen miteinander ins Gespräch. So, ich mache gar nicht viel. Ich stelle große Fragen. Und da passieren so tolle Dinge, weil Menschen miteinander ins Gespräch kommen, die sich sonst nie treffen würden. Ne? Anders als in so klassischem Sonntagsgottesdienst, auch der hat seine Berechtigung und so, aber Meine Lieblingsgeschichte davon ist, wir saßen hier in St. Georg am Hauptbahnhof mit so großen Feuerschalen draußen auf dem Kirchhof, ne, und die Leute kamen einfach und gingen und so. Und dann haben wir Musik gespielt und dann habe ich eine Frage gestellt zu irgendeinem Song. Und die Frage war, was hast du mal mit deiner besten Freundin im Sonnenaufgang gemacht? Und dann saßen zwei 14-jährige, gerade konfirmierte junge Frauen, saßen mit unserer Gemeindeältesten Helga, die leider gerade verstorben ist, Gott hab sie selig, zusammen an dieser Feuerschale und haben dann miteinander gesprochen. Diese Menschen hätten sonst nie miteinander gesprochen. Und auf die Frage haben die beiden Girls geantwortet, hihi, neulich, hihi, standen wir vorm Kellinghusenbad und die Sonne ging auf und wir wären fast eingebrochen, aber wir haben uns nicht getraut. Und sie? Und dann musste Helga lachen und meinte, ich weiß noch genau,
wie ich ins Bad eingebrochen bin.
Sie meinte, ich weiß noch genau, wie ich mit meiner besten Freundin an der Alster saß, die Sonne ging auf und der Krieg war vorbei.
Ach, krass.
So. Und solche Gespräche entstehen. Ja. Warum? Weil es diese unendliche Sehnsucht gibt nach, lass uns mal bitte miteinander ins Gespräch kommen. Lass uns mal auch Gelingensgeschichten erzählen oder lass uns mal schamlos miteinander sprechen und Möglichkeiten dafür zu schaffen, Orte dafür bereitzustellen, dass diese Form von Kommunikation wieder möglich ist, ist total wichtig für mich.
Aber guck mal, siehst du, dafür ist ja dieser Podcast auch ein bisschen da, weil ich sehe es ganz genauso. Deswegen heißt er ja auch, ehrlich gesagt, gut, ich habe ihn übernommen, ich habe den Titel nicht gewählt, ich bin ehrlich, aber wahrscheinlich
du bist auch gar keine Mama,
so,
ehrlich.
Wäre es so ehrlich.
Ich bin gar keine Mama, ich erzähle das immer nur, ja. Das
sind so Papppuppen,
ja, ja, hinter mir stehen immer,
auf Instagram.
Ja.
Okay, aber dann,
deswegen das Esel so auch.
Sag doch mal ehrlich, ne? Wenn du jetzt, bist du manchmal auch, zum Beispiel, als du so traurig warst und diese ganzen Sterbefälle in deiner Familie waren, das klingt natürlich jetzt so, als wärst du da immer so, also du bist ja auch sehr ehrlich mit dir und so. Hast du auch mal so richtige Ausraster? Bist du auch manchmal so richtig, machst du auch mal so einen richtigen Fehler?
Alter, nie.
Ja, eben.
Natürlich die
Danke
ganze
für
Zeit.
Für die ehrliche Aussage. Und tschüss.
Natürlich die ganze Zeit. Ich mach wirklich nur Fehler. Aber es ist auch, ist wie es ist. Und ich ärgere mich auch darüber.
Aber natürlich, das ist ein geiler Spirit eigentlich, weil das merke ich jetzt gerade, nach einer, wie lange reden wir schon, keine Ahnung, Stunde
sechs
oder so.
Stunden, ja.
8 Stunden fühlt sich so an, weil es so heiß ist. Ja. Aber weil im Endeffekt ist es echt so, okay, macht Fehler und redet darüber, ne?
Natürlich.
Ja.
Also ich will das gar nicht immer zu religiös machen, aber ein Grund, warum ich gerne Lutheraner bin und gerne Protestant bin, ist die feste Gewissheit, wir werden scheitern.
Ja.
Aber wir müssen nicht gescheitert bleiben. Ne? Ja. Das Geschenk ist, wir können ja nochmal, das ist Coldplay, just because I'm losing, doesn't mean I'm lost. lost. So, ey, ich mache die ganze Zeit Fehler. Auf jeden Fall. Dann muss ich lernen. Ey, ich ärgere mich da. Ich bin super ungnädig mit mir. Auch das ist eine riesen Meditationsübung, ne, mit sich selber gnädiger zu sein. So, ey, ja. Alles würde sich ändern, würden wir verstehen, dass Gnade diese Welt verändert. So, auf jeden Fall. Aber es geht auch für uns selbst. Ne? Aber ich mache die ganze Zeit Fehler. Und ey, war ich derbe wütend? Na klar war ich derbe wütend. Ja. Ey, wenn sich Leute
Was hast du dann gemacht? Als es sauer war.
Leute verprügelt natürlich. Nein, nein, früher habe ich mich, und das klingt, du stellst wunderbare Fragen und ich klinge die ganze Zeit so, als wüsste ich alle Antworten auf alles. Ne? Ich weiß natürlich, das Wenigste weiß ich wirklich. Ja. Ne? Und ich meine das gar nicht als Koketterie, sondern auch das ist eine Erkenntnis dieser Reise gewesen. Ey, ich weiß das Wenigste. Ne? Und zu suggerieren, wir wüssten das meiste, nimmt uns auf der einen Seite die Möglichkeit zu staunen. Mhm. So, ne? Und das bräuchten wir, glaube ich, viel mehr wieder staunen über, dass wir hier sind, dass wir alle auf diesem Planeten sind, ist so unwahrscheinlich. Also ne, man müsste jeden Tag staunend durchs Leben laufen, so wie Kinder das gerne machen. Die sagen, oh, Alter, guck mal, Schmetterling. Oh. So, ne? Also mehr staunen, das ist das eine. Aber auch zu sagen, wir haben eben über das Internet kurz gesprochen, uns wird suggeriert, wir könnten alles die ganze Zeit wissen. Das stimmt nicht. Wir haben auf alles Zugriff. Aber wir wissen das Wenigste. Ne? Wir können alles nachschlagen, aber das Wenigste behalten wir. Und rumzulaufen und von sich selbst anzunehmen, man müsste das ja alles schon wissen, macht einen unglücklich. Mich zumindest.
Aber guck mal, das ist ja total, das verstehe ich voll. Und so geht es ja, glaube ich, auch vielen Müttern. Man hat halt immer den Drang, alles perfekt zu machen.
Ja, aber warum
oder
denn?
Eltern
generell. Ja, genau.
Ja, weil man irgendwie denkt, dass das so sein muss.
Ja, aber warum denn? Genau, aber das ist das, was ich meine. Das sind so Präformationen. Warum muss das denn so sein? Wer hat uns das denn? Warum glauben wir das denn?
Ja, weil ich glaube, das ist auch, weil du natürlich, du bist Papa oder dann in meinem Fall Mama und du möchtest natürlich, dass es deinen Kindern richtig gut geht. Du willst also das Beste geben, weil damit die ihr bestes Leben leben, weil du hast deinen Schmerz erlitten und weißt, ich möchte das nicht. Das heißt, du versuchst das Beste zu machen. So. Und dann scheitert man. Und ist dann zum Beispiel ungnädig mit sich. Und dann ist man immer in diesem Konflikt so, jetzt habe ich das schon wieder verkackt, jetzt habe ich das schon wieder verkackt, jetzt habe ich das schon wieder verkackt und so, weißt du?
Ja.
Anstatt zu sagen, ach guck mal, jetzt habe ich das schon wieder verkackt, ja. Ey, krass. Genau. Wow, ja. Das habe ich ja schon dreimal falsch gemacht.
Genau.
Nicht schlecht.
Auch das finde ich respektabel. Ey, ja. Guck mal, wie häufig ich das falsch machen kann.
Ja.
Ja.
Ey, guck dir das mal an.
Das klingt dir geil, wie
guck
geil.
Mal, wie
also wenigstens konsequent.
Auto, ja. Regen fahren
ja,
kann.
Aber ey, guck mal, also in diesem einen kurzen Rant von dir ist ja so viel drin, ne? Also so, weil es geht immer um Kontingenzbewältigung, nennt man das in der Psychologie, ne? Also die Frage, wie Kontingenzbewältigung in aller Kürze ist ungefähr so zu sagen, ich hatte es ja auch derbe schwer, aber gucken, was aus mir geworden ist oder sowas, ne?
Ja,
das
ja,
ist
ja.
So, so, ich hatte ja nichts, aber wir haben eine Suppe rausgemacht und so. Und das ist total verständlich, ne? Dass man mit seiner eigenen Vergangenheit nochmal anguckt und sagt, ich versuche das und das zu identifizieren, was mir nicht gut getan hat und ich versuche das demonstrativ anders zu machen.
Mhm.
Auf jeden Fall. Also kenn ich von mir auch. Ne? Und deswegen bin ich anders als früher ganz häufig nicht mehr zornig.
Mhm.
So, also ich bin wütend, ne? Ich bin auch auf ganz viel Ungerechtigkeit wütend. Ich bin ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch.
Mhm.
Und ich finde auch, dass es auch an mir ist, an uns ist, also vor allem aber auch an mir, Ungerechtigkeit zu benennen und was dagegen zu tun. Das glaube ich auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin weniger jähzornig, weil ich mit einem sehr jähzornigen Vater groß geworden bin. Und ich habe das eine ganze Zeit lang total übernommen und habe mich dann sehr damit gebrüstet. Und das war also verständlich, aber ich habe mich entschieden, das heute nicht.
In welchen Situationen
warst du jähzornig? Also ne, ich habe ganz lange so ein Bild von mir selbst kultiviert. Man merkt das vielleicht in diesem Podcast nicht, aber ich rede ja noch relativ viel und gerne.
Ja.
Hin und wieder mal, wenn ich gefragt werde. Aber,
als würdest du dafür bezahlt werden.
Ja. Aber ich habe lange so ein Bild von mir kultiviert, das so ein bisschen Angst gemacht hat. Also ich war so, ja, ich ganz lange reagiere ich auf irgendwas nicht, wenn man mir irgendwas vorwirft oder mich angreift. Aber irgendwann an mich zu, wenn man den Löwen zu doll reizt, dann schlägt der um sich und dann wächst da auch kein Arm mehr. Und es war auch so.
Ja.
Also war auch so, dass ich hatte, war gar kein guter Streiter, ne? Sondern ich habe dann lange gar nichts gemacht und dann einen Rundumschlag und dann waren alle verletzt und das war
aber
nicht
auch,
gut.
Ja, das höre ich aber oft, das ist so, ehrlich gesagt, so ein bisschen antrainierter, männlicher.
Ja, absolut, Kram, ne? Mein Vater war so, absolut, klar. Der hatte das gar nicht gelernt und deswegen war der so und dann war er auch mit Abstand der Klügste in seiner Familie und so und das war
der
für
Hero
ihn,
immer
genau,
so ein bisschen.
Genau, für ihn war das ein Zeichen von...
jetzt reicht's aber mal.
Ja, jetzt guck mal, wie klug ich bin. Ich kann euch alle mit meinem Intellekt kaputt machen.
Ah, okay.
Toll, toll.
Ja, das ist so ein bisschen, wenn der Vater spricht. Ne?
So, und das habe ich mir total abgewöhnt. So, aber das war ein ganz langer Prozess. Das heißt nicht, dass das nicht manchmal noch raus wollen würde, aber ich versuche das dann irgendwie einzufangen. Aber deswegen, ich bin wütend, aber nicht mehr jähzornig. Und so reagiere ich, glaube ich, auf vieles. So, weil das Leben ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. Wir werden nicht das Beste machen. Wir wollen mit unserer eigenen Vergangenheit aufräumen. Das heißt im Umkehrschluss, also bei dir natürlich nicht, aber bei mir, ey, meine Tochter wird andere Macken mitnehmen von mir. Die wird später auch hier im Podcast sitzen und sagen, ja,
mein Vater hat immer so viel geredet.
Bescheuerter, umsichtiger Vater und so. Ja, ja. Zu Hause rede ich gar nicht viel, weil ich ja die ganze Tasche drehen muss.
Ja, stimmt, da musst du deinen Akku aufladen.
Ja.
Geil. Ja, ist doch ein schöner Abschluss auf jeden Fall, zu sagen, hey Leute, merkt euch, das Leben ist nicht fair.
Genau, und unsere Kinder wissen das übrigens. Das finde ich ja, das ja. ist, glaube ich, das Buch, um dafür nochmal Werbung zu machen, was natürlich als Hörbuch erscheint am 6. August.
Ja, mit deiner zarten Stimme.
Mit meiner zarten Stimme. Das Buch nimmt halt genau das ernst. Ne? Wir sind gestartet mit, warum eigentlich Ankerpunkte? Ich brauche Ankerpunkte, weil das Leben nicht fair ist. Und Kinder wissen das. Und das beste Beispiel dafür ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, ey, auf dem Spieli, auf dem wir abhängen, alles Phasen, aber unfair ist das Wort des Jahrtausends. Unfair, stimmt. Alles ist unfair, alles kann unfair sein. Ne? Wenn man das beschissene Spielzeug, das man gar nicht haben wollte, damit spielt jetzt Theo, aber du wolltest es ja gar nicht haben. Ja, aber jetzt will ich es doch, ist unfair. Oder kein zweites Eis, unfair, kein Handy kriegen, unfair. So, und dann wurde uns so antrainiert, als ich früher auf dem Spiel, auf dem ich auch als Kind schon war, übrigens, saß, hat meine Mutter immer gesagt, stimmt nicht. Mm. So, ne? Als wäre das nicht derbe unfair. Das ist ja derbe unfair. Das Leben ist unfair. Mm. Ne? Das Leben ist unfair. Ich bin weißer Jimmy in Hamburg-Pöseldorf groß geworden, während andere Leute in Krisenorten groß werden und nichts haben. Mm. Unfair. Knochenkrebs bei Kindern, verdammt, unfair. Mm. So, also, ne, das Leben ist halt unfair. Zu suggerieren, das wäre nicht so, ist doppelt beschämend und doppelt schmerzhaft. So, deswegen, ich glaube, mir kann das als Elternteil immer nur helfen, zwischendurch zu sagen, das Leben ist halt unfair und wir werden scheitern. So, das ist so. Wir geben meistens das Beste, nicht immer, denn das kann man gar nicht. Und es ist in Ordnung, wenn man zwischendurch nicht das Beste gibt. Kann man seinen Kindern zeigen, dass man selber nicht immer stark ist? Auf jeden Fall. Kann man seinen Kindern jeden Mist zuschieben? Auf gar keinen Fall. Mhm. So, in diesem Aushandlungsprozess versuche ich, ein glückliches Kind zu erziehen, das weiß, dass das Leben unfair ist. Und damit muss man umgehen. Denn man muss im Umkehrschluss auch nicht erzählen, diese Welt ist ein unfaires Drecksloch und nur wenige haben großes Glück. Das muss man auch nicht erzählen. Mm. Halleluja und Amen. Bis dann. Tschüss.
Okay, das letzte Wort hat heute Julian Sengelmann.
Pastor Dr. Julian Sengelmann.
Pastor Dr. Pastor. Dr. Pastor.
Pastor.
Schön, dass du hier warst, mein Lieber. Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Und genau, in deine Sendung komme ich dann ja auch nächste Woche.
Ah ja.
Nein, Quatsch.
Natürlich cool.
Weiß ich nicht, vielleicht hältst du mich mal an. Dankeschön. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und dass du dich irgendwo hinlegst, wo du dich abkühlst. Mach's einmal so.
Ja, ist so. Gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns und hört natürlich nächste Woche wieder rein. Abonniert gern den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Kommentiert außerdem fleißig hier bei Spotify und folgt uns natürlich bei Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Nora.